Wir sind ja im Moment, oder kommen jetzt heute zur sechsten Folge von unserer ersten Thessaloniko-Brief-Serie. Und das Thema, wie wir schon gehört haben, lautet Jesus-mässig umgehen mit Sex und Geld. Und ich möchte Sie, möchte euch alle einladen, dass wir jetzt gerade miteinander den ersten Text lesen. Wir haben ja eine Bibel nebendran. Der Text ist im ersten Thessaloniko-Brief, Kapitel 4, die ersten 8 Verse. Ich glaube, gerade heute ist es besonders hilfreich, wenn wir den Text mitlesen. Können wir uns den einprägen, können wir wieder nachschauen. Ich werde eine Textauslegung machen heute Morgen. Seite 470, dass man es noch ein bisschen schneller findet. Seite 470 im Neuen Testament. Danke vielmals. Da habe ich irgendetwas falsch gemacht. Merci. Sagt nochmal die Nummer. 406. 906. Verwirrung komplett oder jetzt klar? Es lohnt sich mitzulesen. 1. Thessalonicher 4. Ab Vers 1. Mich freut das, die schnellen Proteste. Das heisst, man ist da, man ist wach. Da sagt der Apostel Paulus, gewirkte der Heilige Geist, das werden wir nicht vergessen, das sind nicht Menschenwort. Jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck. Macht darin auch weiterhin Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Denn für alle solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Im Übrigen wiederholen wir mit dieser Warnung nur, was wir euch schon früher gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von der Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisungen missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen oder einen Prediger, sondern den, der euch seinen Heiligen Geist schenkt, Gott selbst. Wow! Das ist starker Tobak. Das sind starke Worte. Das ist Klartext, einverstanden. Und darum möchte ich zuerst eine kurze Einführung machen in den Text, wo auch die Frage beantwortet, wie kommt der Apostel Paulus jetzt so deutlich ein Wort? Jeder Text, den wir uns in dieser Serie zu uns haben reden bisher, ist ja ein gleicher Grundton immer wieder rauszuhören, nämlich der Grundton, dass der Apostel über uns positiv redet über die Gläubigen in Thessalonich. Das hat ja schon angefangen, dass er richtig schwärmt, wie Thessalonicher Christen einen guten Start hatten mit Jesus, trotz Widerstand. Wie sie sich bekehrt haben von den Abgöttern zu dienen dem lebendigen Gott, obwohl sie öffentlich schikaniert worden sind. Oder der Paulus redet da davon, wie die Gläubigen Thessalonich ein Vorbild geworden sind für viele andere. Er sagt wörtlich, überall redet man von euch. Und gleichzeitig spürt man in all diesen Kapiteln vorher auch eine gewisse Angst, eine gewisse Bangigkeit beim Apostel. Nämlich diese Bangigkeit, haltet das Thessalonicher Christen durch. Haltet sie dem Stand, dem Druck stand. Oder geben sie mit der Zeit auf. Wir dürfen nicht vergessen, der Paulus selber hat ja nur ca. 3 Wochen in Thessalonich wirken können. Dann hätte er weiterziehen müssen, weil es einfach zu gefährlich war. Und jetzt im dritten Kapitel, also im letzten Kapitel, lesen wir, dass er neue Mut bekommen hat. Sogar Mut bekommen hat der Paulus für die eigene Schwierigkeit, die er selber drin gesteckt ist. Weil er gehört hat, wie Thessalonicher treu an Jesus festhalten. Im Vers 9 vom letzten Kapitel, könnt ihr selber nachlesen, tönt es schon fast ein bisschen euphorisch. Wo der Paulus sagt, ich finde fast kein Wort, um Gott danken zu sagen für euch, so gross ist meine Freude. Und trotzdem spüren wir beim Paulus nicht eine blinde Euphorie. Sondern der Paulus war ja ein erfahrener geistlicher Vater. Und wenn er ein geistlicher Vater war, ist er am Boden geblieben. Er weiss, es gibt noch einige Baustellen da bei den Gläubigen in Thessalonich. Er weiss, der Paulus, ein guter Start mit Jesus, das ist schön, das ist wertvoll. Aber ein gesundes Wachstum, ein gesundes Weitergehen mit Jesus, das ist ebenso wichtig. Ihr könnt es vielleicht vergleichen, fast mit einem Skirennen. Ein guter Start bei einem Skirennen, der ist äußerst wertvoll. Und Kommentatoren im Fernsehen, die schwärmen da mal nach einem guten Start und sagen, beste erste Zwischenzeit. Super. Das ist auch wertvoll. Aber jetzt geht es darum, bei einem Skirennen, dass man jetzt auch noch gut, nicht nur einen guten Start, gut durch Tor geht und letztendlich auch noch gut über die Ziellinie kommt. Und genau so ist es auch in unserem Christenleben. Dass der Dichter sagt, nicht der Anfang, sondern das Ende krönt des Christenlauf. Und das sind so die Hintergedanken, Hintergrundgedanken von diesen Worten vom Apostel Paulus im Kapitel 4. Ich möchte die ersten Verse nochmal lesen, damit wir das so ein bisschen im Hinterkopf haben, warum er jetzt ganz ernst wird. Wenn er sagt, jetzt noch etwas anderes, Geschwister, wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Das ist eigentlich die Kernaussage vom ganzen Text. Oder vielleicht sogar vom ganzen Brief. Oder Paulus sagt im dritten Vers, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Und er unterstreicht das und doppelt noch im Vers 7, ich lese das auch nochmal. Der gleiche Gedanke im Vers 7, Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen, nicht ein Leben, das von der Sünde beschmutzt ist. Und nachher konkretisiert er das in Bezug auf die zwei Bereiche Sexualität und Geld. Aber ich glaube, es lohnt sich zuerst noch einen Moment stillzustehen von dieser Kernaussage. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Der Begriff geheiligtes Leben ist nämlich abgeleitet vom Alten Testament. Im Tempel in Jerusalem hat es einfach ganz verschiedene geheiligte Töpfe, geheiligte Gefäße gegeben, die ausschließlich bestimmt sind für den Gebrauch für Gott im Tempel, im Gottesdienst. Und in gleicher Weise, sagt uns der Apostel Paulus, ist jeder Christ, der einen Start gemacht hat mit Jesus, wo wiedergeboren ist, wo der Heilige Geist überkommen ist, ein solches heiliges Gefäß, ich habe das so versucht, ein bisschen darzustellen, ein heiliges Gefäß geworden für Gott. Ein heiliges Gefäß für Gott. Und zwar durch das, was Jesus Christus da hat am Kreuz. Durch das, was Jesus da hat am Kreuz, haben wir Anteil bekommen an der Vergebung, haben wir Anteil bekommen an seiner Lösung, aber wir haben auch Anteil bekommen an seiner Heiligkeit. Und darum dürfen wir ein geheiligtes Gefäß sein. Die meisten von diesen geheiligten Gefäßen im Tempel sind aus Gold gewesen. Und wir als Christen dürfen auch ein solches geheiligtes, goldiges Gefäß sein in der Hand Gottes, und zwar als Geschenk. Nicht, weil wir bessere Leute sind als andere, sondern ein geheiligtes Gefäß als Geschenk. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Die geheiligten Gefäße im Tempel, die hat man nicht dürfen die Hei brauchen zum Spiegeleierbröteln. Oder zum Fondue machen drin. Sondern sind ausschließlich bestimmt gewesen, das heisst auch geheiligt zum Dienst vor Gott, im Gottesdienst und im Tempel. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir Christen sind, heisst das, ich gehöre ganz Gott. Ich gehöre ganz dem Jesus und ich will meinen Alltag ganz auf ihn ausrichten. Was heisst das? Das heisst nicht, dass wir jetzt aus unserem Beruf aussteigen und irgendwie eine Bibelschule besuchen oder sonst etwas Frommes machen. Da geht es auch nicht um ein frommes Leistungsdenken. Also, dass wir uns jetzt innerlich verkrampfen und versuchen, ein ethisch fehlerloses Leben zu führen. Es geht überhaupt nicht um das. Sondern es geht um die Freude, ich darf ein geheiligtes Gefäß sein in der Hand von Jesus. Und er ist der Wirkende. Und ich will mich von ihm brauchen lassen. Und ich will mich verändern lassen. Und zwar so, dass mein Leben ihn noch mehr ehrt, als das bis jetzt der Fall war. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Ich habe im Moment noch ein bisschen Medikament wegen der Pollen und da tut mein Maul immer ein bisschen ausdrücken. Ich darf einfach nicht zwischendrin trinken. Vielleicht können sich so Gedanken auch ein bisschen setzen. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Das ist die Kernaussage. Ich möchte das noch mit einem Beispiel ein bisschen verdeutlichen. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, vor einigen Wochen oder einigen Monaten ist der Harry Peppelnar von der FEG Murten unter uns gewesen. Und kurze Zeit später habe ich eine kurze Weiterbildung gemacht in der FEG Murten. Und als ich dort in diesem wunderschönen Gemeindezentrum sitze, sehe ich meine Augen ein riesiges Transparent. Ich habe es euch mitgebracht, das Transparent auf der Leinwand. Da steht, Jesus-mässig, jeden Tag ein bisschen mehr. Ich habe dann den Harry gefragt, was soll das? Ich habe das gepackt. Er hat gesagt, das ist unser Jahresmotto. Jesus-mässig leben, jeden Tag ein bisschen mehr. Das begleitet mich seither, das Motto. Das ist eigentlich gut zusammengefasst, kurz und bündig, als der Paulus da sagt, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Das heisst nichts anderes als, auf unser Dialekt deutsch gesagt, Jesus-gemäss oder Jesus-mässig leben, jeden Tag ein bisschen mehr. Und er hat mir gesagt, das sei ihrer Gemeinde fast zum Schlagwort geworden. Immer wieder, ist das jetzt Jesus-mässig oder nicht? Jesus-mässig leben, jeden Tag ein bisschen mehr. Das ist kurz und bündig zusammengefasst, was wir hier gelesen haben. Ich lese es nochmal, der erste Vers. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte. Jesus-mässig leben, jeden Tag ein bisschen mehr. Und das ist auch etwas Spannendes, weil wir ja immer wieder in unserem Leben in neue Situationen hineinkommen, wo es gilt zu lernen, immer wieder neu, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Was heisst das, Jesus nachfolgen, wenn wieder neue Schwierigkeiten am Arbeitsplatz auftauchen? Was heisst das, Jesus nachfolgen, wenn Kinder noch klein sind? Die werden ja schnell grösser und dann heisst es wieder etwas anderes. Jesus-mässig leben mit grossen Kindern. Oder was heisst das, Jesus nachfolgen, plötzlich körperliche Schwachheiten sich meldet? Oder wenn ich von Versuchungen bombardiert werde? Oder was heisst, Jesus nachfolgen, manchmal so ein richtiger Ärger in mir aufkommt? Und mich aufregen über irgendetwas oder über irgendjemandem. Was heisst das jetzt, Jesus-mässig leben? An der letzten Pasco, wo der Boris und ich waren, war der Urs Schmid, der Hauptreferent, ein langjähriger Mann Gottes. Und er hat unter anderem gesagt, seine Frau und er haben so eine Regel eingeführt, ihre Ehe. Wenn sie sich ab irgendetwas furchtbar ärgern oder aufregen oder die Emotionen in Wallung sind, stellen sie einander die Frage, ist das jetzt vom Heiligen Geist oder nicht? Ihr lacht. Die Antwort ist nämlich fast immer eine ähnliche. Meistens nicht. Meistens ist es irgendwie verletzter Stolz oder das unreflektierte Ich, das sich da meldet, oder ist der Paulus sagt, das Fleisch. Ich bin jetzt auch ein bisschen Mühe bei dem. Schon ein paar Mal seit Herr Matthias, ist es das der Heilige Geist, was sich da so ein bisschen in Wallungen bringt? Oder ist es nicht? Das ist etwas von dem ganz praktisch. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Und jetzt wird der Paulus auch ganz konkret. Er greift jetzt zwei Lebensbereiche raus, Sex und Geld. Der Ulrich Barzani, das war schon einer von den erfahrensten Evangelisten im deutschsprachigen Raum, ist jetzt schon über 70, hat einmal gesagt, 80% von allen Lebensproblemen der Menschen hängen im engeren oder weiteren Sinn an diesen zwei Bereichen, Sex und Geld. Ich kann das nicht beurteilen, ich habe noch nicht so viel Lebenserfahrung wie der Ulrich Barzani. Aber es könnte in die Richtung gehen, wenn wir denken, dass der Boas am Anfang gesagt hat bei der Einleitung. 80% von allen Lebensproblemen der Menschen hängen im engeren und weiteren Sinn an diesen zwei Bereichen. Jesus-mässig umgehen mit Sexualität. Ja, wie geht denn das? Und das geht in den Versen 3 bis 5. Ich lese das nochmal. Ihr dürft gerne mitlesen. 3 bis 5. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Das ist grundsätzlich allgemein. Und jetzt wird es konkret. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Jesus-mässig umgehen mit Sexualität heisst, erstens haben wir gelesen, sich von allen sexuellen Sünden fernhalten. Hinter dem Wort sexuelle Sünde ist im Griechischen, im Grundtext, immer das Wort Porneia. Das kommt nicht nur da vor, das kommt oft vor im Neuen Testament. Den Begriff kennen wir auch schon im Alten Testament. Und er hat immer den gleichen Sinn. Wenn die Bibel von Porneia redet, dann meint sie die vor- und ausserehelichen sexuellen Aktivitäten. Dann meint sie Ehebruch. Dann meint sie sexuelle Perversionen und Abartigkeiten. Wenn man das so hört, dann denkt man schnell vielleicht, ja, der lebendige Gott, der ist halt sexfindlich. Oder die Bibel ist halt ein bisschen verkrampft im Bereich von Sexualität. Und wer das ernst nimmt, was die Bibel sagt, der wird auch so verklemmt im sexuellen Bereich. Also wenn ich das höre, dann kommt bei mir, sag so ganz ehrlich, manchmal so mächtig Ärger auf. Und dann muss ich mich auch fragen, ist das jetzt vom Heiligen Geist oder ist es nicht vom Heiligen Geist? Ist nicht vom Heiligen Geist, denn ich muss ärgern darüber. Aber vom Heiligen Geist könnte es sein, dass man darüber nachdenkt, wer hat denn eigentlich die Sexualität erfunden? Ist das der Chefredakteur vom Sonntagsblick? Wer hat Sexualität erfunden? Wem seine Idee ist das? Es gibt keinen, der mehr Ahnung hat über Sexualität als unser Schöpfergott. Und gerade darum, weil Gott die Sexualität als etwas Besonderes geschaffen hat, weil die Sexualität oft die tieferen Schichten von unserem Menschsein, von unserer Seele berührt. Gerade weil im Bereich von der Sexualität der Mensch einerseits tatsächlich grosse Beglückung kann erleben, aber andererseits auch die tiefsten Verletzungen kann erfahren. Darum hat Gott das kostbare Gut von der Sexualität geschützt und ihr den Schutzraum zugewiesen von einer rechtlich abgesicherten und einer verbindlich gelebten Ehe zugewiesen. Und zudem drückt ja die Sexualität nach Gottes Gedanken, nach Gottes Idee, die ganzheitliche Verbundenheit, intensive Verbundenheit von Mann und Frau aus, die weit über das Körperliche rausgeht. Das kommt interessanterweise deutlich zum Ausdruck, wo uns in der Bibel zum ersten Mal über gelebte Sexualität berichtet wird. Es wird uns nämlich beschrieben. Das erste Mal über gelebte Sexualität im 1. Mose 4, der erste Vers. Ich habe es euch aufgeschrieben, also nicht nachher schlagen. Da heisst es ganz einfach, gelebte Sexualität. Da heisst es, Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Achtet euch einmal, ein Wort ist irgendwie ein bisschen komisch, ein bisschen schräg in dieser Beschreibung. Es steht aber so im Grundtext. Neuere Übersetzungen, die das anders übersetzen, das ist falsch. Es heisst so, weil das Wort ist doch ein bisschen schräg, was einem vielleicht, also das passt überhaupt nicht in den Kontext hinein. Erkannte. Genau. Wir kennen das mehr. Er erkannte den Herrn erkennen. Und genau das ist das Wort für die Sexualität. Das heisst intensive, ganzheitliche Gemeinschaft. Sexualität ist also nicht nur eine körperliche Sache, darum heisst es nicht, und Adam schlief mit Eva, das ist zu wenig. Sondern da ist nebst dem Körper auch die Seele und der Geist mit eingebunden gewesen. Und darum ist die Sexualität Gottes Projekt für die Ehe. Monika und ich haben mit einem anderen Jünger ein paar letzten Sonntag unter dem Patronat von der FEG Schweiz in Seewies ein Ehe Vorbereitungsseminar gegeben, wie wir das ja früher noch viel gemacht haben. Und ich habe mich so gefreut, das hat mich so ermutigt. Beim Mittag oder bei meinem Essen ist ein junger Mann mit seiner Freundin, wir sind im Gespräch, und er strahlt in seinen Augen und sagt, ich bin nicht so fest in einer Gemeinde, ich habe nicht so eine enge Bindung ans Christentum, aber ich habe gemerkt, ich muss meine Beziehung und mein Leben auf das Fundament vom christlichen Glauben bauen, sonst funktioniert es nicht. Und er strahlt dazu wie ein Maienkäfer. Wunderbar, das ist so. Jesusmässig umgehen mit Sex heisst, sich von allen sexuellen Sünden fernhalten. Und wie das geht, gibt es ein praktisches Beispiel. Ich habe die Bibelstelle aufgeschrieben, für den Hauskreis oder zum selber nachlesen, nämlich in der Geschichte vom Josef. Wie das wirklich konkret geht. Wo die Annäherungsversuche von seiner Chefin immer wieder gekommen sind. Was hat er gemacht? Ja, muss ich mal noch ein bisschen überlegen. Er ist geflohen, er hat sich ferngehalten und hat gesagt, wie sollte ich ein solch grosses Übel tun und wieder meinen Gott sündigen. Jesusmässig umgehen mit Sexualität. Da wird uns aber noch etwas Zweites zeigen in dem Text, Vers 4. Was heisst, jeder muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Warum ist das nötig? Jeder muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Warum? Weil wie alle anderen Lebensbereiche auch die Sexualität von der Sünde betroffen ist. Wir dürfen nicht vergessen, vor dem Sündenfall ist die Sexualität etwas völlig Reines gewesen. Wir lesen ja, dass die ersten beiden Menschen nackt gewesen sind. Und die haben sich bestimmt auch angeschaut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die immer weggeschaut haben. Sondern die haben einander angeschaut. Und da ist etwas ausgelöst worden, ihnen, nämlich ein reine erotische Gefühl. Ganz natürlich. Und das hat dann geändert. Später, nach dem Sündenfall, ist auch im Bereich der Sexualität etwas Triebhaftes, negativ Triebhaftes reingekommen. Und darum hat Gott nach dem Sündenfall einmal eine erste Bremse reingetan. Um die Sexualität, das Triebhafte der Sexualität besser unter Kontrolle zu halten, indem man nämlich den ersten Menschen Kleider gemacht hat. Nicht nur gemacht, er heisst sogar wörtlich, er hat sie ihnen sogar angelegt. Und darum will Gott noch heute, dass wir Menschen in der Öffentlichkeit anständig angelegt sind. Damit das Triebhafte, das durch den Sündenfall reingekommen ist, sich einfach nicht ungehindert kann entfalten. Und darum, wenn wir immer wieder Bilder oder auch Filme, pornografische Szenen konsumieren, das prägt und verschmutzt unsere Fantasie. Das multipliziert sich oft in unserem Hirn und löst oft Reaktionen aus, körperliche Reaktionen, die schwer zu stoppen sind. Und so tut uns oder wird uns der Sexualtrieb immer mehr beherrschen. Und jetzt rede ich aus der Seelsorge, das kann bis zu perversen Anspruch führen zum eigenen Ehepartner. Immer, immer wieder. Pornografische Bilder oder pornografische Filmszenen konsumieren, das kann behindern, dass man als Ehepaar nicht mehr in Gottes Natürlichkeit aufeinander zugehen kann. Dass man als Ehepaar Gottes Geschenk von der Sexualität plötzlich nicht mehr frei und fröhlich geniessen kann. Und darum ist das so positiv. Das ist überhaupt nicht negativ. Das ist so positiv, wenn uns der Apostel Paulus ermutigend einschärfen, so möchte ich es einmal sagen. Es ist ein Einschärfen, aber es ist ein ermutigendes Einschärfen, zu lernen, Herr über unsere Triebe zu sein. Ja, wie geht denn das? Herr über die eigenen Triebe zu sein. Die gute Nachricht ist, man kann das mit der Hilfe von Jesus trainieren. Das ist ja drin, zu lernen. Man kann das lernen. Man kann das mit der Hilfe von Jesus trainieren. Wer vielleicht gewohnt ist, immer wieder, das habe ich immer wieder auch in der Seelsorge erlebt, dass Menschen gewohnt sind, einfach die Fantasien, unreine Gedanken Raum zu lassen, bis es dann eben so weit kommt, dass man es nicht mehr kontrollieren kann. Da ist es vielleicht am Anfang Mühe, es umstellen. Dieses Trainieren. Dass ich meine Fantasie nicht permanent mit erotische Bilder füttern, aufladen. Und wie kann ich das trainieren? Ganz einfach, indem ich mich drin übe, schmutzige Gedanken sofort bei der Eingangstür, wenn sie kommen, gerade abzufangen. Zack! Gerade abfangen, dass sie sich nicht einnisten. Und wie kann ich das machen? Indem ich, wenn Gedanken kommen und die kommen von hinten und vorne, abfangen und mich auf der Lösung von Jesus berufen, Gedanken. Mich auf den Namen Jesu berufen. Oft lange schon um, wenn ich den Namen proklamiere in den Gedanken. Kommt wieder so ein unreiner Gedanke. Zack, abfangen. Jesus, du bist ein Löser. Und er kann sich nicht einnisten. Und er kommt wieder von einer anderen Seite. Jesus, du bist Sieger. Oft genügt schon der Name von Jesus proklamieren, aber wir müssen es auch machen. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Das gilt auch für Versuchungen. Immer in der Übung. Und zwar gerade am Anfang, wenn er reinkommt, der Gedanke. Jesus, du bist Erlöser. Jesus, du bist Sieger. Das ist etwas Wunderbares. Man kann das mit der Hilfe von Jesus trainieren. Und dieses Abfangen im Namen von Jesus, dieses Abfangen von den Gedanken, im Namen von der Erlösung, kann so mit der Zeit zu einer guten Gewohnheit werden. Kann mit der Zeit fast so wie ein Reflex werden. Kommt der Gedanke, ich fange ab im Namen von Jesus, ich fange ab im Namen von der Erlösung, wie ein Reflex, ähnlich zu vergleichen, wenn unsere Hand an eine heisse Herdplatte kommt, dann gibt es ja auch einen Reflex, wir ziehen sie sofort zurück. Und so kann man das üben oder lernen, wie es der Apostel Paulus sagt. Und wenn wir unsere Augen, unsere Gedanken, kein schmutziges Futter mehr liefert, dann werden nämlich unsere unreinen, unsere schmutzigen Fantasien mit der Zeit ausgehungert. Das heisst nicht, dass Versuchungen werden aufhören. Die bleiben, das gehört zu unserem Menschsein. Aber die schmutzigen Gedanken, sie haben keinen Zwang mehr über mich. Sie können mich nicht mehr terrorisieren. Und das ist das, was wir gesungen haben in einem von diesen Liedern, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist Freiheit. Dass wenn schmutzige Gedanken kommen, sie kann abfangen, darf abfangen, schon wieder Eingangstüren. Im Namen von Jesus, im Namen von der Erlösung. Jetzt kommen wir noch zum zweiten Lebensbereich, wo dem Text konkret angesprochen wird, nämlich jesusmässig umgehen mit Geld. Ich lese dazu nochmal den Vers 6 aus unserem Text, wo das beschrieben ist. Das heißt, keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Die Genfer Übersetzung heisst hier von Grenzüberschreitung oder von Betrügen. Im Griechischen steht da ein Verb dahinter und das Verb bezieht sich in Umgang mit Geld. Da bezieht sich im Umgang mit materiellen Gütern. Und darum, wenn es da heisst, ist nicht ganz einfach zu übersetzen, ist einer der schwierigen Texte vom Griechischen ins Deutsche zu übersetzen. Aber man kann ihn so übersetzen im Vers 6. Keiner darf in diesen Dingen, das ist bezogen aufs Handeltreiben, auf den Umgang mit Geld, die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Und das war ja damals aktuell gewesen, wie der Thessaloniker, das ist noch heute aktuell. Thessaloniki, das heutige Saloniki, das ist ja damals eine blühende Handelsmetropole gewesen, ein blühender Bankenplatz. Im Gegensatz zu Athen, dort haben sich die Philosophen umgetummelt und da hat nicht viel Geld rausgeschaut. Aber Thessaloniki, das ist eine wirtschaftliche Drehscheibe gewesen zwischen Ost und West im Römischen Reich. In Thessaloniki, da ist geschäftet worden, da ist gekauft worden, da ist verkauft worden, da ist gehandelt worden, da ist es um den Profit gegangen, dass einem die Ohren gewackelt hat. Und der Apostel Paulus ermahnt jetzt da zu Ehrlichkeit, zu Fairness im Berufsalltag und in den geschäftlichen Beziehungen. Das heisst mit anderen Worten, Jesus will keine Gespaltenheit im Umgang mit Geld. Es gibt ja so einen Spruch, der heisst, beim Geld hört Freundschaft auf. Aber Jesus will keine Gespaltenheit im Umgang mit Geld. Jesus will nicht, dass man miteinander im Gottesdienst sitzt, miteinander Loblieder singt, miteinander betet. Und wenn es ums Geschäfte machen geht, dann ziehen wir einander über den Tisch. Das ist da gemeint, ich lese es nochmal. Keiner darf in diesen Dingen, in Geschäftsbeziehungen, im Umgang mit Geld, das ist das Verb, das im Griechischen dahinter ist, die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Jesusmässig umgehen mit Geld. Das ist ja ein unerschöpfliches Thema. Und ich möchte jetzt einige Streiflichter dazu erzählen von einer ganz eindrücklichen Biografie, die sich in den letzten Jahrzehnten abgespielt hat und mich enorm bewegt hat. Ich habe nämlich in die Skiferie ein Buch mitgenommen mit dem Titel «Warum sind Sie reich, Herr Deichmann?» Das ist ja im Begriff Deichmann, das ist ja eine Schuhverkaufskette und verstehe mich recht, ich mache jetzt keine Werbung für Deichmann-Schuhe. Ich glaube, ich habe gar keine zu Hause, soviel ich weiss. Aber ich werde einiges erzählen über den Heinz Horst Deichmann, der Firmengründer ist. Der Heinz Horst Deichmann, der hat nämlich in 60 Jahren, ich muss gerade schauen, dass ich nicht falsch sage, 24'000 Arbeitsplätze geschaffen, weltweit. Und dazu kommen noch 180'000 Menschen in Asien, die für die Lieferanten der Deichmann-Gruppe arbeiten. Und das alles hat ganz klein angefangen. In Deutschland und während der Nazi-Zeit. Der Vater von Heinz Horst Deichmann, der war eben auch schon Schuhmacher gewesen, der hat noch selber Schuhe gemacht, ein kleines Budeli gehabt, 6 Tage gearbeitet und am Sonntag hat er mit der Familie eine kleine freikirchliche Versammlung besucht und am Nachmittag ist er Kranke und Alte besuchen. Und hat oft Kinder mitgenommen. Dort ist die Bibel gelesen worden und dort ist gebetet worden mit diesen alten und kranken Leuten. Und dann ist er in der Mänti gekommen und hat man geschafft und knüttelt, was das Zeug gehabt hat bis am Samstag. Am Sonntag in den Gottesdienst, am Nachmittag Kranke und Alte besuchen. Und so hat der kleine Heinz Horst schon bereits Vertrauen gefasst zum Evangelium, durch sein Elternhaus. Und mit 11-jährig ist er in einer Evangelisation gesessen, und hat nach dieser Veranstaltung sein Leben als 11-jähriger Bub dem Jesus anvertraut. Und dann sind die Nazi-Jahre gekommen das Haus, wo die Eichmanns gewohnt haben, hat Juden gehört und die mussten auswandern, fliehen vom Naziregime. Und die Eichmanns haben diesen Juden das Geld zahlt für das Haus, aber der Staat hat damals das gerade einkassiert. Ganz allgemein, der Vater Deichmann hat immer wieder auch den Juden geholfen und er war so bekümmert über diese Judenjagd damals im Naziregime, dass er relativ früh gestorben ist. Und zurückgeblieben ist der junge Heinz Horst mit der Mutter, mit dem Rest der Familie kaputtes Haus verbombt. Und sie haben nach dem Krieg versucht, wieder das Geschäft ein bisschen aufzubauen und weiterzuführen. Zusammen mit der Mutter, da war viel Not. Die hatten ja nicht einmal mehr einen Rohstoff gehabt, zum Schuhe machen. Aber der Horst Heinz war halt schon ein cleverer Mann. Gott hat ihm natürlich schon Weisheit gegeben. Er hat nie Betriebswirtschaft studiert, aber er war einfach der Konkurrenz immer Wellenlänge voraus gewesen, an Ideen. Der hat gesagt, ich kann keine Schuhe mehr machen, ich habe kein Material mehr. Aber in Stuttgart können sie Schuhe machen. Dafür haben wir im Ruhrgebiet Kohle und in Stuttgart brauchen sie zum Schuhe machen Kohle. Und er hat als jungen Erwachsenen ganze Bahnwaggons voll Kohle nach Stuttgart abgeschickt oder organisiert. Und am Heimweg sind die Wege wieder gefüllt mit Schuhen. So hat es angefangen. Und nachher sind die Juden wieder zurückgekommen nach dem Krieg, was das Haus gehört hat. Und sie haben mit dem wenigen Geld, das sie hatten, nochmal diesen Juden das Haus abgekauft. Ich habe ja schon gesagt, er war ein cleverer Geschäftsmann, er war mit seinen Ideen immer der Konkurrenz voraus. Eine Filiale nach dem anderen, Deichmann ist aufgetan worden in Deutschland, noch auch in der Schweiz. Ehemalige Dosenbach, oder heute heisst es noch so, ist gehört auch zur Deichmann-Gruppe in den USA. Warum erzähle ich das? Der Herr Deichmann, der Horst, Heinz Horst, der hat schon bald einmal, als die Firma grösser wurde, ein ethisches Leitbild entworfen für seine ganze Firmengruppe. Und im Zentrum von diesem Leitbild ist nicht Gewinnmaximierung um jeden Preis. Sondern in diesem Leitbild heisst, das Unternehmen muss den Menschen dienen. Und das ist das ausformuliert. Der Kunde, der Mitarbeiter, der Lieferanten und ganz allgemein Menschen in Not. Das ist das Firmenleitbild von Deichmanns. Und der Heinz Horst hat überdurchschnittlich hohe Löhne zahlt seinen Mitarbeitern. Wenn jemand geheiratet hat in der Firma oder eine Frau ein Kind bekommen hat, hat es Zusatzgratifikationen gegeben. Wir müssen uns mal vorstellen. Das ist nicht so interessant in einem Bereich, wo so viele Frauen hat. Zusatzbelohnungen zum Heiraten und zum Kindergebären. Bei personellen Engpässen hat es Sozialfonds gegeben. Es hat Gesundheitswochen gegeben, wenn man ein paar Jahre gearbeitet hat im Betrieb. Der Gewinn, der rausgeschaut hat, ist zu einem grossen Teil für unzählige Sozialprojekte verwendet worden in der ganzen Welt. Nur ein Beispiel. Der Heinz-Horst Deichmann hat zusammen mit Schweizer Chemiefirmen dafür gesorgt, dass die Lepra ausgemerzt worden ist in Indien. Er hat ganze Lepra-Dörfer organisiert und zusammen mit den Chemikern von Basel haben sie endlich einmal ein Medikament entwickeln und so weiter und so fort. Jesusmässig umgehen mit Geld. Und am Ende in diesem Buch, wo Journalisten geschrieben haben, heisst es, sagt das Zitat von Heinz Horst, am Ende meines Lebens wird Gott mich nicht fragen, wie viele Schuhe ich verkauft habe. Er wird wissen wollen, ob ich wie ein wahrer Christ gelebt habe. Er wird wollen wissen, ob ich jesusmässig gelebt habe. Er wird wollen wissen, ob ich jesusmässig mit Geld umgegangen bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe natürlich das ganze Buch gelesen. Mich hat das bewegt. Mir sind Tränen runtergelaufen während dem Lesen von diesem Buch. Als zweites, nur ein kurzes Beispiel. Im Februar ist Irene Loh gestorben. Mit 96 Jahren. Das ist eine der bekanntesten christlichen und Geschäfts- und Unternehmerfrauen. Die hat damals mit ihrem Mann zusammen ein ganz kleines Geschäft angefangen. Wo zu einer grossen Metallwarenfabrik geworden ist. Die Loh-Firmengruppe beschäftigt heute fast 13.000 Mitarbeiter. Und das innerhalb von wenigen Jahren. Ich sage euch zwei Beispiele zum jesusmässigen Umgang mit Geld aus der Familie lassen. Die alte Frau hat noch erzählt, kurz vor ihrem Tod, wenn jemand mit einer falsche Bescheinigung holen im Büro von meinem Mann, so irgendetwas ein bisschen bescheissen und eine Unterschrift haben, hat einmal der Vater Loh gesagt, verlönt sie sofort mein Büro. Ich kann mir vorstellen, dass das mit der Zeit gar nicht mehr vorgekommen ist. Wenn irgendetwas Krummes treiben oder eine falsche Bescheinigung, die Antwort, verlönt sie sofort mein Büro. Und das Zweite, das Motto der Familie Loh war auch in den Jahren, wo sie jeden D-Mark noch umdrehen musste, den Anfang des kleinen Geschäfts. 10% von unserem Einkommen gehört Gott. Und das zweite Prinzip war, dass nicht nur 10% von unserem Geld gehört Gott, sondern auch 10% von unserer Zeit. Sie haben das durchgezogen. Das ist herausfordernd, ich weiss. Ich habe eine Frage drin, auch im Predigfly, und das gerne auch im Hauskreis oder für euch selber ein bisschen darüber nachdenken. Die beiden Sachen, 10% vom Geld gehört Gott und 10% von meiner Zeit gehört Gott, gehört der Gemeinde, gehört der Mission und so weiter. Ich sage es nochmal, als ich das gelesen habe, das hat mich so bewegt. Die Beispiele und viele andere sind so eine grosse Ermutigung auch für uns. Wie jesusmäßiger Umgang mit Geld sichtbar vom Segen Gottes bestätigt wird. Natürlich, wir sind kein Deichmann, sondern wir sind kein Los, ist auch nicht nötig. Auch wir fest davon überzeugt, wir dürfen das Gleiche auch im Kleinen erleben. Wenn wir das ernst nehmen, was uns gesagt wird in diesem Text, ich lese das nochmal zum Schluss. Vers 3 und 7. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Und Vers 7. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von der Sünde beschmutzt wird. Und wenn das unser Anliegen ist, wird der Heilige Geist das im Kleinen und im Grossen bestätigen. Amen. Ich würde gerne jetzt noch mit uns beten, darf ich euch bitten, dazu aufzustehen. Jesus, danke vielmals, du hast uns überreich beschenkt mit deinem Evangelium. Beschenkt mit deiner Erlösung, mit deiner Vergebung. Ja, du hast uns sogar den ganzen Himmel geschenkt. Danke, Jesus, dass du uns auch zu einem geheiligten Gefäß gemacht hast, in deiner Hand. Und Jesus, wir wollen uns verändern lassen von dir. Wir wollen jesusmäßig leben in jedem Bereich von unserem Leben. Hilf uns dazu, jeden Tag ein bisschen mehr. Und danke, Jesus, du uns hilfst mit deiner Erlösung, aus eigener Kraft schaffen wir es nicht, aber mit deiner Erlösung einen guten Umgang zu haben. Mit unserer Sexualität und auch mit unserem Geld. Und ich bitte dich jetzt auch noch, dass du allen nah bist, die heute Morgen nicht haben können zum Gottesdienst kommen. Segne die Kranken, die Schwachen, besonders auch die Martha Mag, die jetzt zum 95 wird und schon lange darauf belangt, dass sie endlich heimgehen zu dir. Stärk sie am heutigen Tag, bis ihr ganz nach. Und uns allen auch. Im weiteren Verlauf von diesem Sonntag. Amen.